Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell. Gute Nacht. Gute Kai. Ja, heute ist mal wieder so ein Tag, wo du mir und unseren Zuhörerinnen die Brettspielwelt ein bisschen mehr erklärst.
Ja, ich hoffe, dass es nicht so ein Monolog wird. Ich hoffe ja, dass du auch ein bisschen was beizutragen hast.
Ja, hat ja beim letzten Mal ganz gut funktioniert und wir gehen jetzt auf eure Rückmeldungen ein. Ihr fandet die Folge ganz cool, wo wir über Brettspielmechaniken gesprochen haben. Das war das Special 16, das war letztes Jahr, da haben wir noch Special-Folgen und normale Spielfolgen gemacht. Jetzt in diesem normalen Wochenrhythmus ist es dann eine normale Folge. Wie ihr habt uns zurückgemeldet, dass ihr das eine coole Geschichte fandet und interessant, uns zuzuhören und halt auch mal ein paar Sachen erklärt zu bekommen. Und ihr habt auch danach gefragt, dass wir das nochmal machen sollen und ruhig daraus so eine kleine Serie machen. Ja, hier sind wir.
Ja, und ich habe wieder durchaus einige Mechaniken mir rausgesucht. Und also da ist, glaube ich, nach oben hin fast keine Grenze. Also da können wir locker noch, also basierend auf dem, was ich jetzt schon habe, können wir locker noch 2-3 Folgen rausmachen. Und dann, wenn ich mich noch mal ein bisschen tiefer reinbohre, sicherlich auch noch mehr. Von daher, wenn euch das gefällt, dann sagt uns auf jeden Fall gerne. Kommt auf den Discord und sagt Bescheid. Das würde uns freuen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der ersten Mechanik. Bist du schon bereit, oder?
Ich bin gespannt. Also beim letzten Mal hat das ganz gut funktioniert, weil ich tatsächlich auch einiges beitragen konnte. Kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was du vorbereitet hast.
Ja, dann lass uns doch mal mit der ersten Mechanik anfangen, würde ich sagen. Und die erste Mechanik, die ich mir heute rausgesucht habe, heißt Area Control. Oder auch in manchen Abwandlungen auch Area Majority, also Bereichsmehrheiten oder Bereichskontrolle genannt im Deutschen. Kannst du damit irgendwas anfangen?
Ich kann wahrscheinlich damit was anfangen in meinem Kopf. Ich habe gerade ein Problem, das ins Kooperative zu übersetzen. Mhm. Weil ich habe da eher sowas wie Access and Allies, Risiko, so diese Geschichten im Kopf.
Ja, also genau, auf so ein paar Beispiele von Spielen, die durch diese Mechanik so ein bisschen bevollmächtigen, da kommen wir ja gleich zu. Aber vielleicht einfach, um es mal so ein bisschen zu beschreiben, was es eigentlich ist. Ne? Du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch als erstes so Risiko im Kopf, wo ich so als kleines oder als Teenager, sage ich mal, das auf jeden Fall öfters auch schon mal gespielt hatte. Und also es geht hier ja wirklich so darum, dass in den meisten Fällen ist ein Spielplatz klar in irgendwie vordefinierte Regionen eingeteilt. Das heißt, es gibt verschiedene Regionen und die Spieler versuchen quasi Präsenzen und oder Mehrheiten aufzubauen in diesen Regionen. Und das ist dann oft auch mit Kämpfen, Würfeln verbunden und Kontrolle von verschiedenen Gebieten, also eben deswegen auch Area Control oder Area Majority, bringt einem meistens dann irgendwie Siegpunkte oder Effekte, strategische Vorteile und so weiter. Und ja, es hat direkt eigentlich eine hohe Interaktion. Ich glaube, gerade im kompetitiven Bereich kann das auch schnell sehr ins Gesicht und frustig wirken für den einen oder anderen. Also ich glaube, so gerade im kompetitiven Bereich habe ich auch schon das ein oder andere Area Control Spiel gespielt, komme ich da gleich mal zu. Und ich finde, dass das wirklich so eine der frustigsten Mechaniken für mich, zumindest im kompetitiven Umfeld ist, weil, ja, keine Ahnung, das ist halt wirklich nur ins Gesicht, ne? Du wirst aus deinen Gebieten raus irgendwie gekämpft und teilweise gibt's Verbundenheiten gegen dich und so. Ja, ist, glaube ich, so im kompetitiven Umfeld so eine Mechanik, die mir am wenigsten gefällt, weil es halt schon wirklich sehr stark ins Gesicht ist. Aber die Mechanik funktioniert auf jeden Fall sowohl kompetitiv als auch kooperativ. So, jetzt hast du ja eben auch schon das ein oder andere Beispiel im kompetitiven Umfeld genannt. Risiko, Access and Allies, fällt dir noch irgendwas ein?
Boah, ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar so weit gehen könnte. Das jetzt wird es halt gewagt, aber ist auch sowas wie Carcassonne in einem gewissen Maße Area Control? Es geht wahrscheinlich zu weit, ne, weil man nicht wirklich Gebiete verlieren kann oder drum kämpft. Ich hätte gerade kam mir tatsächlich ein kooperatives Beispiel.
Mhm, kann mir schon denken, Welte.
Ja, und es kommt mir vor allem, ich weiß auch, warum ich nicht dran gedacht habe, weil ich das ein Negativpunkt in diesem Spiel in unserer Besprechung fand. Mhm. Das ist Uprising. Wäre das Beispiel.
Ja, ist bei mir auch in der Liste von Beispielen für kooperative Spiele im Area-Control-Bereich. Ja, vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, wie es in Uprising funktioniert, die Mechanik.
Ja, in Uprising hat man ja diesen Explore-Charakter, entdeckt Gebiete und kann sie dann besetzen, indem man eine Basis dort baut. Und in dem Moment, nach jeder Runde, wird ja ausgewertet. Und wenn man eine Basis in einem Gebiet hat, bekommt man die Ressourcen, die zu diesem Gebiet gehören. Und das ist ja dann sozusagen die Area Control. Und die fand ich ja eher so mäßig gut gemacht, weil ich sie ein bisschen vorgeschoben fand, weil du ja nicht wirklich eine Kontrolle über das Gebiet ausübst oder es so wirklich verstärken kannst oder ausbauen kannst. Und das ist halt das, wo meine größte Schwäche mit der Area Control Mechanik bei Uprising war.
Ja, es gab so ein paar Sachen, ein paar Kniffe, die man hatte, ne? Also wenn man zum Beispiel in diesem Teil, in dem Map-Teil zum Beispiel ein Dorf gebaut hat und das konnte man ja dann noch ein, zweimal upgraden mit einer Mauer, also mit einem Wall und mit einem Turm, dann konnte man das so ein bisschen besser verteidigen, aber ja, da bin ich bei dir. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Beispiel für ein kooperativer Titel im Bereich Area Control oder Area Majority. Vielleicht noch ein paar kompetitive Titel, da bist du ja jetzt auch gar nicht so im Detail drin. Du hast ja schon Risiko genannt. Da ist es ja wirklich auch so, dass man sich versucht, wirklich auf einer ganzen Weltkarte auszubreiten. Und ja, ich nenne jetzt einfach nochmal ein, zwei Beispiele, teilweise die ich auch gespielt habe. Was ich zum Beispiel auch schon gespielt habe, ist eine Videospielumsetzung von Blood Rage. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Gar nichts.
Gar nichts? Okay.
Gar nichts.
Das ist, glaube ich, so der Klassiker der kompetitiven Area-Control-Spiele. Und da ist es wirklich auch so, dass man, jeder spielt eine Fraktion und du musst dich quasi auch auf so einer Insel, meine ich, ist es, ausbreiten und dann führst du halt Kämpfe gegen andere Fraktionen, also gegen andere Gegenspieler quasi, die dich natürlich vertreiben wollen und am Ende gewinnt halt der, ne, ist wieder so ein Siegpunkte zählen, der halt am meisten Gebiete kontrolliert. Das hat dann, glaube ich, nach fünf Runden oder nach einer gewissen Anzahl von Runden, don't quote me on that. Ein anderes kompetitives Area-Control-Spiel, was sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, das ich aber selber noch nie gespielt habe, was mir aber vom Artwork extrem gut gefällt, ist das Spiel Root, also R-O-O-T. Sicherlich kennen das auch viele, wahrscheinlich auch aus unserer Community, da wird ja auch öfters kompetitiv auch gespielt. Das ist auch was ich auf unserem Discord schon immer mal wieder gesehen habe. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr, also vom Artwork her ein super knuffiges Spiel. Jeder spielt ein Waldvolk von Tieren und muss quasi in diesem auf so einem Waldspielplan quasi auch ja, Gebiete besiedeln, belagern und eben versuchen zu kontrollieren. Und das lebt halt von so ein bisschen von den unterschiedlichen diversen Fraktionen, die das Spiel hat. Da gibt es dann, keine Ahnung, ich habe es wie gesagt noch nie gespielt und bin da auch nicht so tief drin, aber es gibt dann die Eichhörnchen und die Vögel und das ist vom Artwork her schon echt knuffig. Cool. Und ist aber trotzdem super komplex. Also es hat wirklich, glaube ich, auch eine 3,3 oder sowas auf BoardGameGeek, was die Komplexität angeht und hat auch, glaube ich, schon 5, 6 große Erweiterungen auch mit mehr Fraktionen und allem, was dazugehört.
Klingt auf jeden Fall echt ganz, ganz interessant. Schade, dass sowas dann halt kompetitiv ist.
Ja.
Aber wir haben ja auch an Uprising gesehen, wie schwierig sowas ist, im kooperativen Bereich umzusetzen, weil du ja de facto eine KI brauchst, die eine Bedrohung gegen dich aufbaut.
Ja, exakt. Ja, und vielleicht noch ganz kurz ein letztes Beispiel, das ich auch aktiv gespielt habe im kompetitiven Bereich für ein Area-Control-Spiel. Das ist nicht nur Area-Control, sondern auch so ein bisschen 4X, was wir eben ja bei Uprising schon hatten. Das ist das Spiel Eclipse. Das habe ich ja an Silvester auch, ich glaube, 9,5 Stunden gespielt oder nicht Silvester, ein paar Tage davor. Es war wirklich so eine ganz wilde Neuner-Konstellation mit irgendwie, das ist auch nur so eine Fan-Erweiterung, glaube ich, dass man das überhaupt zu 9 spielen kann und ich kann keinem empfehlen, das zu tun. Das war wirklich für mich Downtime the Board Game. Also man war wirklich nur so eine Stunde, alle Stunde einmal dran. Aber da versucht man halt quasi auch im Space-Setting verschiedene Map-Tiles zu kontrollieren, die zu besetzen und die eben zu verteidigen gegen andere Fraktionen. Dann zählt halt am Ende, wer halt am meisten besitzt und so. Und das ist auch noch ein Beispiel, was ich selbst auch gespielt habe im kompetitiven Umfeld.
Ja, bei mir ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich mache halt gedanklich einen großen Unterschied zwischen ich besetze ein Gebiet und ich kontrolliere ein Gebiet. Und vielleicht ist das mein großes Problem, was ich mit diesem Gedanken von Area Control generell habe. Und da funktioniert für mich halt Risiko ganz gut, weil du halt eine Frontlinie aufbaust, an der du ja Kämpfe sozusagen durchführst, aber du ja ein Hinterland hast, das du wirklich kontrollierst und auch abschirmst gegen außen. Und das ist halt nicht so einfach. Also man kann ja über Risiko sagen, was man will, aber es funktioniert halt in dem Zusammenhang.
Absolut. Und das ist natürlich schon, gerade Risiko natürlich auch in den Mechaniken eher ein bisschen runtergedampft und auch meiner Meinung nach zumindest sehr glückslastig, weil es natürlich viel mit Würfelglück zusammenhängt. Trotzdem funktioniert es auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich noch zwei kooperative Titel, die ich nochmal hier gerne kurz erwähnen wollte. Einen, den haben wir sogar gespielt. Oh. Und das ist auch so ein bisschen natürlich nicht so unbedingt Area Control, sondern eher so ein bisschen, ja, man muss natürlich schon die Gebiete kontrollieren. Und zwar Pandemic zählt für mich auch schon so ein Stück weit dazu, weil du da ja auch so eine World Map hast. Die Welt ist quasi in verschiedene Gebiete, aka Städte eingeordnet. Und du musst ja in den einzelnen Städten versuchen, die zu kontrollieren und die von den Viren zu befreien, um dann schlussendlich natürlich den Wirkstoff oder den Impfstoff gegen die Viren herzustellen. Und das hat halt natürlich auch so ein paar Elemente von Area Control.
Ja, stimmt. Aber es ist halt nicht vordergründig Area Control.
Richtig. Ja. Richtig. Und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, einfach weil es, glaube ich, bei uns in der Community extrem beliebt ist und ich glaube, es war sogar auf Platz 1 bei den Top 20, 25 Spielen, wenn ich mich richtig zurecht erinnere, kannst du mich gleich noch korrigieren. Und zwar geht es um Spirit Island.
Ah, stimmt. Spirit Island war Top 1, ja.
Genau, und da hast du ja auch wie so eine Inselkarte, die auch in Gebiete eingeteilt ist. Also das erfüllt auch so ein bisschen die Kriterien, die ich vorhin bei der Beschreibung der Mechanik auch erwähnt habe. Und die wird quasi belagert von, also zum einen den Einheimischen natürlich, die da ihre Dörfer haben, aber eben dann zum anderen die Kolonialisten, die dann quasi kommen und die Insel besetzen wollen. Und du musst quasi als Waldgeist dann versuchen, diese Gebiete wieder zurückzuerobern und eben da die Gebiete zu kontrollieren, was eben ja auch die Mechanik ist.
Ja, cool.
Das war der Platz 1 von unserer Community letztes Jahr, oder? Habe ich
das
richtig im
Kopf? Auf jeden Fall war Platz 1.
Cool. Gut.
Das wäre dann
Area Control.
Wie findest du es denn im, also ich habe jetzt gelernt, im Kompetitiven magst du es gar nicht. Wie findest du es denn im Kooperativen?
Schwierig, weil, also Spirit Island haben wir ja beide noch nicht gespielt. Das steht ja schon hier. Ich habe das irgendwann mal relativ günstig, glaube ich, bei irgendeinem Prime Day oder irgendwas gekauft. Ich weiß schon gar nicht mehr. Von daher kann ich es bei Spirit Island nicht sagen. Bei Uprising hattest du es ja schon so ein bisschen erklärt. Also prinzipiell ist es, glaube ich, einfach nicht meine präferierte Mechanik. Einfach auch, weil, glaube ich, so ein bisschen die vorhernehmliche Mechanik bei Area Control eher im kompetitiven Bereich liegt. Und da gefällt es mir halt einfach gar nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz ein bisschen so angedeutet. Ich glaube, das ist halt eine Mechanik, die im Kooperativen echt schwer zu meistern oder umzusetzen ist.
Ja.
Es ist halt eine Mechanik, die ist de facto wie gemalt für kompetitives Hau drauf Gaming. Glückslastig oder skilllastig, kann man ja sehen, wie man möchte. Gibt es ja auch verschiedene Umsetzungen davon, aber es ist halt im Koop-Gaming sehr schwer machbar, finde ich. Also ich bin gerne bereit, alles Mögliche auszuprobieren. Also wenn es da Empfehlungen gibt aus unserer Community oder von unseren Hörerinnen, haut rein. Sagt uns Bescheid, wenn da irgendwas gut funktioniert, außer Spirit Island. Das haben wir selbst auf dem Schirm und wollen es spielen, dem dann auch mal irgendwann. Ich wollte jetzt gerade demnächst sagen, aber es ist eigentlich
2028 gefühlt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber ich wollte auch gerade schon sagen, ja, wenn du jetzt Leute fragst, die sollen uns mal was empfehlen und alle feiern bei uns in der Community Spirit Island so ab, dann wird das erste Spiel sein, was uns wahrscheinlich jetzt empfohlen wird, ja.
Deswegen, also alles Mögliche abseits von Spirit Island, wo ihr der Meinung seid, Area Control ist gut umgesetzt, haut mal rein und gebt uns Beispiele. Ich wäre halt durchaus gespannt, weil ich finde es eigentlich gar nicht so eine schlechte Mechanik. Ich stelle es mir halt schwer vor. Ich könnte es mir wahrscheinlich sogar schon eher in so einem cozy Boardgaming vorstellen, wo du dann ohne eine Bedrohung ein Gebiet kontrollierst und vielleicht so, ja, vielleicht so in einem, wie früher bei, oder, ja, ich habe jetzt schlechte Beispiele, wo du vielleicht gegen Zufallsereignis oder sowas kämpfst, um die Kontrolle zu behalten oder sowas. Also sowas könnte ich mir vielleicht sogar eher vorstellen, als mit einem KI-Gegner eine Area Control umzusetzen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, wir machen einen Haken an Area Control.
Ja.
Wie du gerade sagst, ja, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Tipp aus unserer Community, vor allem kooperativer Natur natürlich. Dann kommt gerne auf unseren Discord und ja, erleuchtet uns.
Okay, damit konnte ich was anfangen. Dann Jetzt das nächste.
Ja, ich bin mir sicher, mit dem nächsten kannst du auch was anfangen. Und okay. Zwar wäre die nächste Mechanik, die ich mir rausgesucht habe, die Mechanik Stichspiele. Oder im Englischen sagt man auch Trick-Taking, das ist so ein bisschen Trick-Taking-Games, Stichspiele. Den Ausdruck, muss ich ganz ehrlich sagen, kannte ich vorher gar nicht im Englischen. Also Stichspiele ist einem ja ein Begriff, ne, wo es eben darum geht, Stiche zu gewinnen. Aber Trick-Taking war für mich neu, aber das ist so ein bisschen die englische Übersetzung quasi von Stichspiele.
Okay, wusste ich gar nicht. Aber heute hast du dir auch gedacht, machen wir es mal für Koop-Gaming gar nicht so einfach, oder?
Das denkst auch
weil
nur du.
Für mich ist... Ja, weil man kommt einem natürlich, kommen einem so klassische Stichspiele im Kompetitiven, wobei mir sogar man ja sogar diskutieren könnte, ob sowas wie Skat semi-kooperativ ist.
One versus many.
One versus many. Ja. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also, das ja, sind ja, ja so klar. Die Klassiker, wenn du anfängst mit Mau Mau oder so und da hast du dann die klassischen Stichspiele ja. Für mich in meinem Kopf.
Genau, also ja, vielleicht einfach mal, bevor wir jetzt wieder auf ein paar mehr Beispiele konkret eingehen, gibt es ja vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen die Erklärung, was ist überhaupt ein Stichspiel? Und gerne, du hast ja auch ein bisschen was an Erfahrung auch mit Skat und Co. oder mit Stichspielen generell. Es ist wirklich so, dass jeder Spieler quasi im Normalfall eine Karte spielt pro Stich und es gibt dann in vielen der Stichspiele gibt es dann noch sowas wie Trumpf, wo es dann eine Bedienpflicht gibt, wie zum Beispiel bei Skat oder Doppelkopf oder sowas. Und ja, es ist wirklich so ein starkes Hand- und Wahrscheinlichkeitsmanagement, also gerade bei Skat, ich spiele immer noch super gerne Skat und man kann hier wirklich relativ gut durchplanen, Karten zählen und das wirklich ziemlich genau durchkalkulieren, sodass man am Anfang schon irgendwie ansagen kann, dass ihr nur so und so viel Stiche macht und dann schon aufdecken kann und so. Das ist schon wirklich, finde ich, sehr extrem bei so Stichspielen, dass man das wirklich gut durchplanen kann und auch sehr verkopfen kann und es ist wirklich so eine klassische Mechanik, so gefühlt von vor 100, 200 Jahren, ne, haben die Leute irgendwie schon Skat und Doppelkopf gespielt. Und es gibt aber mittlerweile auch deutlich modernere Designs, da kommen wir ja gleich auch zu, gerade auch im kooperativen Bereich. Und ja, vielleicht hast du noch was zu ergänzen zu der Mechanik selbst, zu der Erklärung.
Ja, also Skat, möchte ich erstmal sagen, ist ja kein Spiel, das ist eine Kunst. Und ich glaube, das ist das Spiel, das ich in meinem Leben am allerhäufigsten gespielt habe. Das ist, also ja. So sehr ich kompetitiv hasse, so sehr liebe ich das. Das ist absurd bei mir.
Ja.
Eigentlich komisch, dass wir noch nie Skat gespielt haben. Uns fehlt ja der dritte Mann, ne?
Wollte ich gerade sagen, ne? Also ich glaube, wenn, also das wäre wirklich was, wo ich sage, hey, jeden, keine Ahnung, Donnerstag Stammtisch hier im Dorf in der Wirtschaft unten bei uns, du kommst vorbei und vielleicht gibt es ja noch jemanden hier, ne? Vielleicht kommt ja einer aus unserer Community noch hier aus der Nähe. Müssen wir mal einen Alex fragen, mit dem wir ja auch schon ein paar Mal zusammengespielt haben. Vielleicht kann der Skat dann... Treffen wir uns mal hier in der Wirtschaft und machen mal einen Skat-Stammtisch. Könnte ich mir super gut vorstellen. Ich bin ein Riesenfan von Skat.
Halben Abend Lügenmäxchen, halben Abend Skat.
Nix.
Und ab dafür. Nee, also es fühlt sich, wie du gesagt hast, es fühlt sich halt nach einer Mechanik an, die einfach alt ist. Und ich hatte aber auch in unserer Top-Liste das erste Mal so Berührung mit Sachen, wo es versucht wurde, in so ein frisches Setting auch umzusetzen, auch im Koop-Bereich. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht, weil wir es nicht gespielt haben. Wir haben noch kein Skat, noch kein Stichspiel gespielt, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Weil du mich gerade so anguckst.
Nee, ich dachte, das wäre irgendein Spiel auf unserer Liste gewesen, was ein Stichspiel ist, was noch kommt.
Irgendeines dieser Tiefseespiele, was waren das?
The Crew.
The Crew war, Mission war doch so ein, ja. So ein Stichspiel. Und achte Planet, Reise zum achten Planeten.
Neunten, ja.
Neunten Planeten. Fast. Sorry. Ja. Ja, ich versuche hier zu glänzen mit Wissen, das ich nicht habe. Also verzeihst. Nee, aber die waren ja auch relativ gut bewertet. Also die waren, ich müsste jetzt lügen, aber glaube ich irgendwo um die Top 10 rum.
Total. Er freut sich riesengroßer Beliebtheit. Auch bei BGG sind die extrem weit oben. Also es gibt ja zwei Teile mittlerweile. Und wir hatten, stimmt, jetzt wo du es sagst, wir hatten ja in einer unserer Top-Listen-Folgen vom letzten Jahr, glaube ich, auch drüber gesprochen. Da gibt es ja das Mission Tiefsee und das die Reise zum neunten Planeten. Das sind ja beides Koop-Stichspiele und da hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass Kosmos, glaube ich, angekündigt hat, dass es da jetzt eine Herr der Ringe-Version des Spiels geben soll.
Genau. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen irre für mich jetzt. Also für mich ist Stichspiel was klassisch Kompetitives, ne, in meinem Kopf. Und die Vorstellung, das kooperativ zu spielen, klingt erstmal verrückt und und hat so ein bisschen diesen Anschein von diesem Poker-Ding, wo ich mir denke, braucht das denn noch, dass wir das jetzt auch noch kooperativ spielen? Aber das scheint ja zu funktionieren.
Ja.
Also das scheint ja eine Mechanik zu sein, die zumindest in den Spielen funktioniert. Und deswegen bin ich da auch mal sehr gespannt drauf.
Fallen dir denn, bevor wir jetzt noch zu ein paar Koop-Titeln kommen, würde dir denn spontan noch andere kompetitive Stichspiele einfallen? Jetzt mal abseits von Skat, Doppelkopf, Bridge und Hearts.
Boah, Stichspiele. Ist denn Stichspiele immer mit Karten verbunden eigentlich?
Ich glaube schon.
Ja. Schon, ne? Also sowas ja. wie Dame oder so würde man nicht als Stichspiel bezeichnen. Ne? Das ist dann irgendwie so.
Nee. Während du überlegst, ich kann ja mal noch so ein, zwei Dinger nennen, die du vielleicht auch gar nicht kennst. Also es gibt noch eins, was du sicherlich nicht kennst, das aber auch, glaube ich, ganz guten Leumund hat. Das heißt Skulking. Das ist ein relativ bekanntes Stichspiel, was eben kompetitiv ist. Und so mit eins der bekanntesten, was ich zumindest auch kannte, was ich aber selbst noch nie gespielt habe, ist Wizard. Da muss man so ein bisschen vorhersagen, ja, wie viele Stiche und so. Das ist ja eigentlich auch ein ganz cooles Ding. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gespielt?
Oh, das war... Das war ganz böse Erinnerungen an Familienfeiern um Weihnachten rum, bevor ich es geschafft habe, dass wir da kooperativ spielen. Das habe ich ja jetzt so dieses Jahr so ein bisschen eingeführt gehabt. Vorher haben wir tatsächlich immer so Phase 10 und Wizard, weil es halt Spiele sind, die du in einer größeren Gruppe relativ schnell mal machen kannst. Da gab es schon viele Momente, wo man hinterher miteinander geschwiegen hat oder wo man sich nicht mehr gemocht hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es kann das Gegenüber sehr gut frustrieren, dieses Spiel.
Das stimmt. Ja, bei Skat finde ich das gar nicht so, ne? Also ich spiele ja wirklich nicht so gerne kompetitiv und das mag vielleicht daran liegen, dass es bei Skat jetzt im Speziellen natürlich nicht so, dass es meistens so ist, dass du halt zu zweit spielst und oder dann alleine und dann aber auch meistens gewinnst und dass du das ja auch eher über wirklich ganz viele Partien spielst und jetzt nicht nur eine Runde, ne?
Ja. Ja, und das ist halt, das ist so ein bisschen wie dieses wie diese ewige Diskussion, ist Poker ein Glücksspiel? So Skat ist halt, geht halt so ein bisschen drüber hinaus, genau wie Doppelkopf, was ich nicht so oft gespielt habe, aber so ein bisschen. Das hat halt, ist halt viel mehr als nur, es ist halt skillig sozusagen, wenn man so will.
Ja. Gut, dann vielleicht kommen wir noch zu ein, zwei kooperativen Titeln gerne. In dem Bereich und den Top Stichspiel-Koop-Titel, den haben wir ja jetzt eben schon genannt mit Die Crew, da gibt es ja jetzt die zwei Teile. Die habe ich ja schon auch einen gespielt von den beiden. Einen von den beiden Teilen habe ich ja auch hier, die Reise zum 9. Planeten, den habe ich eben auch schon gespielt. Und das funktioniert wirklich gut, also überraschend gut. Das ist auch ein Ding, relativ kleine Packung, aber wirklich viel Spiel. Also es sind glaube ich auch, 60 Missionen oder so, die du dann durchspielst als Kampagne. Und da geht es auch wirklich so ein bisschen darum, dass du so ein bisschen kooperativ, jeder braucht eine gleiche Anzahl von Stichen und so. Und da wird es halt auch immer komplizierter quasi, je mehr Szenarien man spielt. Das funktioniert schon echt ganz gut, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht noch zwei weitere Spiele, die es noch gibt. Es gibt noch das Herr der Ringe-Stichspiel. Also Lords of the Rings, Fellowship of the Ring, The Trick-Taking Game. Und da kam jetzt der zweite Teil, jetzt glaube ich vor kurzem auch raus mit Die zwei Türme. Also quasi auch angelegt an die Filmtrilogie von Herr der Ringe. Und die habe ich jetzt selbst noch nicht gespielt. Ich weiß aber, gefühlt spielt die jeder gerade. Die erfreuen sich extrem großer Beliebtheit. Und ist halt vom Artwork her, Herr der Ringe geht halt irgendwie immer, ne? Also für mich zumindest.
Ja, ist halt eine geile Lore und funktioniert immer. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen abwesend, weil ich gerade drüber nachdenke, wir hatten in unserer Top-Liste noch ein Spiel, an das ich mich nicht erinnern kann. Und ich hatte mich gerade, nicht erinnern kann, wie es heißt. Und bei dem ich mich gerade gefragt habe, ob es auch als Stichspiel durchgeht, dass man auf so einem Seidentuch als Playmat gespielt hat und was so aus so einem japanischen Setting eher kam, mit so verrückten Karten.
Eternal Dex?
Könnte sein, ja. Geht das als Stichspiel durch?
Ich habe keine Ahnung. Nicht, ne? Also ich glaube nicht. Ich habe ja bei Boardgame Geek auch immer so ein bisschen geguckt, was so die top-gerankten Spiele sind und da ist es jetzt zumindest nicht dabei gewesen. Von daher, ich habe mich ja mit dem Ding gar nicht so detailliert auseinandergesetzt, aber ich glaube, das ist, glaube ich, kein Stichspiel. Nee. Vielleicht noch ein letztes, was zumindest bei uns auch auf der Liste steht, wo ich mir relativ sicher bin, dass du gar nicht weißt, dass es ein Stichspiel ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste es auch nicht. Okay. Und zwar ist das Jekyll and Hyde versus Scotland Yard.
Ach, jo. Okay, macht Sinn von der Beschreibung, die wir da bekommen haben als als wir uns drüber unterhalten haben mit dem, wie hieß er?
Jan Philipp hieß er, glaube ich, von Nice Game Publishing. Ja.
Stimmt, das macht Sinn.
Ja.
Das ist auch ein Stichspiel.
Richtig.
Ja, dann habe ich jetzt aber auch richtig Bock, das mal zu spielen.
Siehst du? Ja, ist, glaube ich, eine Mechanik, die wir so jetzt in den moderneren Spielen gar nicht mehr so oft hatten. Jetzt bist du natürlich so The Crew und das Herr der Ringe-Stichspiel und jetzt eben auch das Jekyll and Hyde und so kamen. Also ich glaube, so in den letzten 5, 6 Jahren ist das wieder, erfreut sich das immer größerer Beliebtheit wieder, nachdem wahrscheinlich ja so Stichspiele eher so älteres Kaliber sind, ne?
Ja, es hat halt diesen angestaubten Touch und es ist halt schwer, das loszuwerden. Vor allem, weil wahrscheinlich jeder sein Kartenspiel irgendwann mal mit Mau Mau angefangen hat. Und man das de facto immer damit verbindet. Also man bricht es ja immer runter auf sowas.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken an Stichspiele, oder?
An Stichspiele. Okay. Also heute hast du eine ganz wilde Mischung ja zusammengestellt.
Es wird noch besser, glaub mir.
Okay. Wow, okay. Na dann.
Bist du bereit für die nächste?
Ja, absolut.
Okay, die nächste ist tatsächlich eine Mechanik, da habe ich nicht ein einziges kooperatives Spiel zu gefunden.
Okay, krass.
Ja, also von daher, trotzdem bin ich mir relativ sicher, wirst du auf jeden Fall was dazu sagen können. Und hast du schon irgendeine Vermutung?
Ja, du sagst jetzt nicht Eurogaming, weil das ist...
Nee, das ist ja für keine Mechanik.
Nee, sag mal.
Nee, und zwar Social Deduction.
Oh, okay.
Ja, also das ist ja was, wir hatten ja auch schon immer mal wieder im Podcast auch darüber gesprochen, so ein paar Ausflüge gemacht hier und da. Ja, also man muss so ein bisschen, ja, es ist meistens ein Spiel, was man mit vielen Spielern spielt und wie gesagt, eigentlich immer kompetitiv, weil es immer, ja, jemanden gibt, der gewinnt und jemanden, der verliert. Und ja, es geht so ein bisschen darum, also vielleicht erkläre ich einfach mal so ein bisschen die Mechanik erst und dann können wir so ein bisschen drüber quatschen. Also es ist meistens so, in einem Social Deduction oder auch soziale Deduktion, ne? Also deduzieren, ne? Das ist ja vielleicht vielen ein Begriff. Da geht es quasi darum, es ist oft so, dass du Rollen oder Loyalitäten hast in einem gewissen Setting. Du hast quasi hier, jeder hat meistens irgendeine Rolle in dem Spiel und die ist meistens geheim. Und Spieler bluffen, Spieler lügen sich an, Spieler versuchen irgendwie zu deduzieren, wer jetzt welche Rolle hat. Und in dieser Mechanik ist halt wirklich Kommunikation so das zentrale Spielelement eigentlich, ne? Das ist super wichtig, dass man miteinander redet und also meiner Meinung nach steht und fällt auch ein Social Deduction Spiel mit der Gruppendynamik und mit der Gruppenzusammensetzung, weil wenn du halt eine coole Gruppe hast und ich habe ja schon das ein oder andere Social Deduction Spiel gespielt und du sicherlich auch, damit steht und fällt es halt, ne? Wenn da Leute sind, die einfach keinen Bock drauf haben und sich nicht drauf einlassen, dann wird es auch nicht funktionieren, ne? Und es ist jetzt nicht so, also prinzipiell sind Social Deduction Spiele haben gar nicht viele Mechaniken oder es ist jetzt nicht so krass komplex, sondern hat eher so diesen sozialen Aspekt und es ist eher, ja, wie gesagt, eher so grundsätzlich kompetitiv oder was man häufig noch hat, ist so dieses Team-Kompetitive, dass es zwei Teams gibt, die dann gegeneinander spielen oder so, genau. So ist so ein bisschen, hätte ich jetzt mal eingeordnet. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
Es ist, das Ding ist, ich finde es ziemlich cool, habe aber so selten die Option, es zu spielen, weil du halt eigentlich immer eine größere Gruppe brauchst dafür.
Korrekt.
Das hast du ja vorhin erwähnt. Und ich habe selten eine Situation, wo du einfach, ich war schon in der einen oder anderen Situation, wo du das halt in einer fremden Gruppe spielst, also in einer Gruppe, wo du die Leute nicht kennst. Und dann ist das so eine 50-50-Entscheidung. Das kann super Spaß machen, weil du so Leute kennenlernst oder du mit Einschätzungen, die dann schief liegen können, umgehst und so weiter. Aber das kann halt auch richtig schief gehen, wenn die Leute, weil du kannst ja selten bluffen, wenn die Leute dein normales Verhalten nicht kennen oder was vormachen, eine Rolle einnehmen, was spielen und so weiter. Weil du halt alles als dein wahres Ich verkaufst, wenn die Leute dich nicht kennen. Und das ist halt schwer bei solchen Social Deduction Geschichten.
Ja.
Und das macht dann halt semi-gut Spaß, leider Gottes.
Das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Ich glaube, das fällt und er steht und fällt einfach mit der Gruppendynamik und wie gut du auch die Leute in der Gruppe kennst. Also ich hatte jetzt ja schon mal den Fall, dass ich ein Social Deduction Spiel geleitet habe als Spielleiter. Da komme ich ja dann gleich oder kommen wir ja sicherlich gleich nochmal zu, wo sich die meisten Leute nur so flüchtig kannten, so aus dem Arbeitsumfeld beispielsweise. Und da muss ich sagen, hat es trotzdem ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, wenn man sich so gar nicht kennt, so was du gerade gesagt hast, dann kann das schon durchaus schwierig werden. Ne? Aber vielleicht kommen wir mal so zum Urvater der Social Deduction Spiele, das du ja sicherlich auch schon gespielt hast, oder?
Du redest von dem von dir gar nicht so geliebten Werwolf?
Richtig, Werwölfe.
Ja, ich finde halt einfach, es hat seinen Platz in der Spielewelt und den hat es halt auch zu Recht, weil es kann sehr abwechslungsreich sein. Es gibt auch relativ viele Rollen, natürlich nicht, wenn man Blood on the Clock Tower zum Beispiel damit vergleicht, was du dann wahrscheinlich gleich erwähnen wirst. Aber es ist halt deutlich einfacher umsetzbar, glaube ich, als das eben genannte und macht halt schon Spaß und hat halt so eine klassische Geschichte, Dörfler gegen Werwölfe und ja, geheime Beratung. Der Nachteil ist halt, wie bei fast allen oder allen, ich überlege gerade, ob mir was einfällt, du brauchst halt einen Spielleiter. Ich überlege gerade, ob mir eins einfällt ohne Spielleiter, da tue ich mich schon gedanklich schwer. Und da bin ich nicht mal bei der Frage nach kooperativ.
Also ich kann mir beim besten Willen, ich wüsste nicht, wie das kooperativ vorstellen, also funktionieren sollte, ohne irgendwie eine Einbindung von einer krassen App oder so. Also das, wie gesagt, ich hab's versucht zu recherchieren, aber habe selber auch nichts im kooperativen Bereich gefunden. Und ich kenne tatsächlich so ein, zwei Spiele, die keinen Game Master brauchen, sondern wo jeder einfach eine Rolle hat und dass das sich so nach und nach im Spiel dann rauskristallisiert und man verschiedene Runden spielt. Das sind jetzt vielleicht nicht, oder doch, eins ist relativ bekannt, eins vielleicht ein bisschen weniger. Aber ja, wie du gesagt hast, ne, ich glaube, Werwolf ist so der Urvater der Social Deduction Spiele, was gefühlt jeder schon mal gespielt hat. Ne, es gibt eine Gruppe von Werwölfen, es gibt eine Gruppe von Bürgern und die Werwölfe müssen quasi nachts dann versuchen, die Bürger zu ermorden und so. Die Bürger müssen versuchen zu deduzieren, wer der Werwolf ist oder wer die Werwölfe sind und so. Und so funktionieren eigentlich die meisten Social Deduction Spiele meiner Meinung nach. Und ja, ich würde jetzt vielleicht einfach nochmal zu zwei Titeln kommen, die ja vielleicht ein bisschen anders funktionieren noch, oder hast du noch was?
Vielleicht, um so aufzuzeigen, wie wahnsinnig ich eigentlich dieses Spiel mag. Also, das Spielprinzip generell. Ich gucke tatsächlich, und da oute ich mich auch gerne, weil ich auch dazu stehe, Rocket Beans machen ab und zu diese Spielrunden und streamen dann so 5-6 Stunden davon. Und es gibt tatsächlich Abende, wo ich das nutze, um es zum Einschlafen zu gucken und dann so 1-2 Stunden lang Leuten dabei zuschaue, wie sie Werwölfe spielen.
Crazy shit. Das ist verrückt. Okay, das wusste ich nicht, dass es das gibt. Also ich habe das tatsächlich schon mal gemacht, weil ich ja Blood on the Clock Tower, hast du ja eben schon erwähnt, ist eines der wahrscheinlich komplexesten Social Deduction Spiele. Das habe ich ja selbst auch schon gespielt. Da haben wir ja auch mal in einer unserer Folgen, ich glaube, es war irgendeine Gewinnspiel-Special-Folge. Letztes Jahr habe ich ja mal so einen kleinen Exkurs gemacht, wie das so funktioniert hat. Das ist schon einfach ein geiles Ding. Ne? Ich bin ja wirklich kein kompetitiver Spieler oder Social Deduction ist jetzt auch nicht so mein Favorite-Genre. Aber so diese ersten Berührungspunkte mit Blood on the Clock Tower, mit diesen wirklich unfassbar vielen verschiedenen Rollen und so. Und ich habe ja da auch Storyteller gemacht, wirklich drei, vier Runden. Das macht einfach so viel Spaß. Egal, ob man da jetzt mitspielt und oder Storyteller macht, das ist schon echt ein cooles Ding. Kann ich nur jedem ans Herz legen, aber es hat natürlich auch einen Preispunkt mit fast 150 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Wobei ich mir es halt auch ähnlich wie Werwolf tatsächlich eher als Erzähler oder als Game Master vorstellen kann, um dann halt einfach diese Gruppendynamiken zu beobachten, die entstehen. Weil das ist halt schon auch cool zu beobachten.
Genau, es ist A, das und B, hast du zumindest bei Blood on the Clock Tower auch halt super viel Spielraum als Storyteller, den einen oder anderen eben so ein bisschen in das Spiel in eine ein oder andere Richtung laufen zu lassen. Ja, und das finde ich halt schon cool, ja, weil es so ein paar Mechaniken gibt, die es dir erlauben als Game Master, ne, wenn es jetzt ganz schlecht läuft für das Volk oder die Bürger, dann kannst du denen so ein bisschen das zuspielen. Wenn es jetzt ganz schlecht für die Bösen läuft oder für den Dämon, dann kannst du die so ein bisschen bevorzugen. Das ist schon echt eine coole Sache, finde ich, gerade so als Game Master. Und das zu beobachten, wie du sagst, ist schon geil. Gut, ich habe noch zwei Spiele, die ich noch kurz erwähnen wollte. Eines mit einem politischen Thema, was ja so ein bisschen auch kontrovers diskutiert wurde, was ich so beobachtet habe. Und zwar Secret Hitler.
Ja.
Das ist gar nicht so unbekannt, was ich so recherchiert habe.
Also ich kann dir sagen, in Studenten-WGs, in denen ich damals war, war das durchaus ein beliebtes Spiel.
Ah ja. Kannst du was dazu sagen noch ein bisschen mehr? Weil ich habe es selber auch noch nie gespielt.
Es ist halt, es hat halt noch so einen coolen Aspekt, dass du nicht nur einfach ist halt, du hast gesagt, Werwölfe ist so dieser Urvater. Und da hast du halt, es wird ständig jemand getötet und die Gruppe verringert sich und verringert sich und verringert sich, bis es halt welche übrig bleiben. Und bei Secret Hitler spielen die Leute halt miteinander und einer ist halt der Secret Hitler und versucht zum Reichskanzler, glaube ich, ernannt zu werden. Und jeder versucht das aber. Also das ist das de facto das Ziel von jedem. Nur wenn es halt Hitler schafft, dann ist er der Sieger. Und da, auf dem Weg dorthin kann man halt Irrwege leiten, indem man positive Sachen macht, gute Dinge, um das Volk sozusagen oder die Mitspieler in falschen Richtungen zu leiten. Oder man erlässt dann Gesetze, die soziale Gesetze sind oder ja, kulturell positive Gesetze und so Geschichten und setzt Initiativen um, unterstützt sie, damit die Leute halt gar nicht auf die Idee kommen, dass man halt der Böse sein könnte. Um aber insgeheim daran zu arbeiten, die Macht zu ergreifen. Und das ist halt schon irgendwie auch cool. Es hat halt das Problem, dass du halt generell das Thema hast, dass Hitler halt ein verbranntes Thema ist und es dann eine humoristische Umsetzung dieses Themas ist. Und das ist halt auch oft schwierig zu verkaufen.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich das Fass, ob wir das jetzt aufmachen wollen, ja. Weiß ich nicht. Mittlerweile ist es ja wirklich auch lange, lange her. Aber ja, ich verstehe natürlich, was du damit meinst. Aber um vielleicht dann so langsam das Social Deduction, die Mechanik abzuhaken, das letzte Beispiel von Spielen, was auch sehr, sehr bekannt ist und meiner Meinung nach auch sich großer Beliebtheit erfreut, ist das Spiel Feed the Kraken. Das ist, glaube ich, auch eines der bekanntesten Social Deduction Spiele, was ich immer wieder höre und auch immer wieder sehe auf YouTube und Co. Das ist ja eher so ein Piraten-Setting und ist eher so ein Team-Deduction mit so Navigation von einem Schiff und so. Und das ist, glaube ich, auch echt ganz cool und ja, habe ich selber auch noch nie gespielt, aber würde ich auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren. Und prinzipiell ist halt bei diesen Social-Deduction-Spielen so, wie ich eben schon vorhin schon gesagt habe, ne? Du hast eine coole Gruppendynamik, es ist eher so sozial und prinzipiell ist es oft bei diesen Spielen so, dass es zu Gelächter und zu viel Kommunikation, Streitigkeiten und so führt. Und ich weiß noch, als wir mal Blood in the Clock Tower gespielt haben in meinem Team, als ich das geleitet hatte, da gab es auch teilweise Leute, die dann danach erstmal eine Stunde lang sauer aufeinander waren. Ja, das ist echt eine coole Sache.
Das ist natürlich super für ein Teambuilding.
Ja, genau. Mal ein Teambuilding-Event und danach schreien sich alle an. Gut, dann würde ich sagen, haken wir Social Deduction ab und kommen zum nächsten.
Ja, aber interessante Mechanik auf jeden Fall, ja.
Cool, dann kommen wir mal zum nächsten, was ich mir rausgesucht habe. Und das ist wieder was, da gibt es sowohl kooperativ als auch kompetitiv Beispiele von Spielen, die ich gefunden habe. Und zwar ist das ganz einfach Tile-Placement oder Plättchen-Legespiel, kann man auch zu Deutsch sagen. Und da gibt es tatsächlich auch doch relativ viele Spiele so in dem Umfeld. Ja. Sagt dir das spontan was oder kannst du damit erstmal gar nichts anfangen?
Das Problem ist, Plättchen-Lege habe ich irgendwie im Kopf, dass wir darüber schon mal gesprochen haben und mir fällt gerade kein Beispiel ein.
Okay, kommen wir gleich zu. Vielleicht erkläre ich es einfach mal kurz. Und zwar, wie der deutsche Begriff Plättchen-Legespiel schon sagt, ist es halt meistens so, dass eben Plättchen auf dem Spielbrett oder auch auf dem Tisch ausgelegt werden. Die Platzierung bestimmt am Ende des Tages Punkte, verschiedene Effekte, man legt Wege. Ne, es ist so oft, ist so dieses räumliche Denken ist super zentral. Du hast natürlich, es ist oft so ein bisschen puzzelig, ne? Also es hat so einen hohen Puzzleanteil. Theoretisch hätte ich jetzt auch gesagt, da können wir ja gleich, wenn wir über die Beispiele mal sprechen, und ich habe jetzt an deiner Reaktion gerade schon gesehen, dass es dir wahrscheinlich was eingefallen ist dazu, es ist schon so, dass es eine niedrige Einstiegshürde ist, also es ist eher eine Mechanik, die, glaube ich, eher seichtere Spiele haben und es ist schon so gut, glaube ich, ganz, also es ist gut kombinierbar mit so verschiedenen Wertungssystemen, Siegpunkte sammeln und so. Genau, also das ist eigentlich eine recht simple Mechanik und wir hatten zum Beispiel, und dann übergebe ich mal an dich, wir hatten zum Beispiel eine Kinderspielfolge, das hat man ja auch mit meinem Sohn gespielt, das Karuba Junior gespielt.
Ja, das war das, was mir gerade eingefallen ist.
Siehste, okay, interessant. Ja, also wo man ja auch Plättchen aneinander legt und Schätze finden muss und so. Und das ist ja so prinzipiell die, ja, die Mechanik, sage ich mal, dieses Tile-Placements oder Plättchen-Legespiels.
Und gerade weil du es gesagt hast, Karuba Junior, ist natürlich jetzt für mich spannend, wir haben noch nicht Karuba gespielt.
Ist kompetitiv.
Ist, ah, okay. Ah, Warum? Weil da hätte mich halt interessiert, wie man das komplexer macht. Weil wahrscheinlich könnte man es und auch kooperativ machen. Aber es war mir halt gerade eingefallen, dass wir in der Kinderspielfolge darüber uns unterhalten haben.
Ja. Ja, ist so. Und das, also, ich habe mir tatsächlich dieses Karuba, das normale Spiel, mal angeguckt. Und das ist wirklich so, dass dann jeder quasi kompetitiv so sein eigenes Ding auslegt. Und dann halt, wer da die meisten Siegpunkte sammelt, so ist das halt dann so ein bisschen unterschiedlich. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Mechanik, die sich meiner Meinung nach großer Beliebtheit erfreut, die aber wirklich eher so wahrscheinlich so im Kinder- und Familienspielsegment angesiedelt ist. Also ich habe jetzt zumindest keine ultra komplexen Spiele gefunden, die jetzt so einen Plättchen-Lege-Aspekt haben. Aber ja, vielleicht übergebe ich einfach nochmal an dich. Vielleicht hast du noch irgendwelche Spiele, die dir in dem Segment anfallen, egal ob kooperativ oder kompetitiv. Und ich kann dir jetzt schon sagen, du kennst mindestens 3 oder 4 von den Titeln, die ich hier auf der Liste habe.
Ernsthaft?
Ja.
Weil ich überlege jetzt die ganze Zeit, mir fällt tatsächlich keins ein.
Dann lege ich doch mal los mit dem ersten. Und zwar das erste, das ist so der Klassiker des Plättchenlegespiels, wäre Carcassonne.
Ach, natürlich. Natürlich. Da fällt mir auch gleich ein anderes ein.
Ja, sag.
Beacon.
Beacon Patrol, ne?
Ja.
Ja, richtig. Da hast du jetzt schon den ersten kooperativen Treffer gelandet von der Liste, die ich rausgesucht habe, wo wir ja so ein bisschen Plättchen anlegen, um so ein bisschen so ein Meer auszulegen. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen, dann muss ich nicht so monologisieren hier heute.
Im Grunde ist es sehr vergleichbar mit, also ohne jetzt, dass ich, ist das auch das Team von Hopeful Games?
Der eine Designer oder der eine Artist, glaube ich, von Hopeful Games hat es mitgemacht.
Aber es ist nicht von Hopeful Games gepublished, oder?
Nee, ich meine, es ist vom Frech Verlag.
Okay. Dann ohne dem zu nahe zu treten, wir haben von Dominik ja so ein Key bekommen, um uns die digitale Variante mal anzugucken. Also dieses, es ist halt sehr vergleichbar in meinen Augen mit Carcassonne. Deswegen ist es mir da direkt eingefallen, weil du halt auch diese Plättchen hast, die du anlegst und dann damit größere Inseln baust oder kleinere Inseln und das Meer, und man muss darauf achten, dass sich ja diese Grenzen ergänzen und man entsprechend Regionen baut, die zusammengehören. Und da macht es dann halt auch kooperativ Sinn, weil man dann halt zusammen daran arbeitet, so eine Map zu bilden, auf gut Deutsch, mit diesem Plättchen.
Ja, genau, es trifft ganz gut. Es hat so ein paar Kniffe, die, glaube ich, so ein bisschen anders sind als bei Carcassonne. Du musst ja vor allem bei dem Beacon Patrol, da werden wir ja sicherlich auch vielleicht irgendwann nochmal eine Folge zu machen, das Spiel haben wir ja auch hier, dass du dieses Schiff quasi ja auch manövrieren musst, ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, so diesen Kniff, den ich ganz cool fand, der es für mich zumindest uniker gemacht hat als andere Spiele, sage ich jetzt mal,
ja. Ja. Und ich habe gerade schon über diese Keys gesprochen, die wir bekommen haben von Dominik. Und er hat uns auch welche für die Community mitgegeben. Also, wer das hier hört, ich weiß nicht, wollen wir eine extra Gewinnspielfolge noch dazu, kurzes Gewinnspiel dazu machen? Oder sollen die Leute einfach auf den Discord kommen und wir machen dort ein Gewinnspiel-Thread oder sowas? Würde ich sagen, oder?
Genau, dann promoten wir unseren Discord noch ein bisschen und ihr kriegt von uns den Key und könnt dann am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr im Discord-Thread euch dann dazu anmeldet. Und was der Key im Prinzip ermöglicht, ist, dass ihr auf Steam dann das Spiel euch quasi umsonst runterladen könnt und spielen könnt auf dem Computer.
Genau. Wie viele Keys haben wir da für die Community? 2.
Ja.
Ja, dann kommt auf unser Discord. Es wird einen Gewinnspiel-Thread geben und dort könnt ihr 2 Keys gewinnen. Überraschung!
Einfach mal mitten nach einer Dreiviertelstunde eingebaut, so ganz spontan.
Ja, dann sehen wir mal, wer hier durchhält.
Genau, dann haben die einen Vorteil, die längstmöglich uns hören, beziehungsweise motiviert das ja vielleicht einige, die dann bei uns auf dem Discord sehen, oh, what, ein neues Gewinnspiel zu der Folge, die habe ich mir gar nicht angehört, dann muss ich sie vielleicht doch mal hören.
Ja.
Ja, cool, ich hatte ja schon gesagt, ich habe noch ein paar andere Spiele in dem Plättchenlege-Universum und sicherlich kennst du das ein oder andere davon auch noch. Das nächste kompetitive wäre das Spiel des Jahres 2017. Weiß nicht, vielleicht kennst du es sogar, zumindest vom Namen her, und zwar ist das King Domino.
Nee, tatsächlich nicht.
Nee, kennst du nicht? Siehst du? Genau, das ist so ein Plättchenlegespiel, so ein mit Drafting-Elementen noch, wo man quasi so sein eigenes Kingdom aufbaut, so ein bisschen. Ja, ich habe selber noch nicht gespielt. Ist, glaube ich, auch nicht so unser Ding. weil vor allem auch kompetitiv, aber das weiß ich, erfreut sich zumindest auch im kompetitiven Umfeld großer Beliebtheit. Und das letzte Kompetitive, was ich noch rausgesucht habe, das ist quasi so ein bisschen wie Carcassonne, auch mit einem Naturthema. Weiß nicht, ob dir da vielleicht noch was zu einfällt?
Naturthema? Nee.
Vielleicht kennst du es auch nicht, aber es wäre Cascadia.
Nee, habe ich auch noch nie gehört. Nee,
kennst du nicht? Okay. Okay, genau, das ist auch so ein bisschen, du legst quasi auch Plättchen aneinander und hast dann noch so Tierplättchen, die du dann quasi in die verschiedenen Teils einlegen kannst und so. Das ist auch, glaube ich, super beliebt. Und auf der kooperativen Seite habe ich noch Mapmasters. Das haben wir jetzt selbst noch nicht gespielt. Das ist auch so ein kooperatives Karten- und Gebietspuzzle, wo man so verschiedene Teils aneinander legt. Aber ja, vermutlich so ziemlich das bekannteste Plättchenlegespiel im kooperativen Umfeld wäre das Spiel des Jahres 2023. Da müsste es doch bei dir klingeln.
Dorfromantik.
Richtig.
Ja, natürlich.
Dorfromantik. Das Offensichtliche.
Nein, das, oh Gottes Willen, natürlich. Wir haben es stehen, wir wollen es demnächst sogar mal spielen oder haben es sogar schon gespielt. Kommt jetzt ein bisschen auf an, wann die Folge hier rauskommt. Aber tatsächlich, ja. Dorfromantik.
Ja.
Das, was man eigentlich bezeichnen könnte als Carcassonne-Kooperativ.
Richtig. Deswegen hat es mich gewundert, dass du zuerst auf Beacon Patrol und nicht auf Dorfromantik gekommen bist im kooperativen Bereich.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, stimmt. Konnte ich denn das vergessen?
Gut, dann haben wir mit Tile Placement oder Plättchenlegespiel die nächste Mechanik abgehandelt. Und ich wäre bereit für die nächste Mechanik. Wie sieht's bei dir aus?
Hau rein. Überrasch mich.
Überrasch mich ist gut. Okay, dann kommen wir doch mal zum nächsten Spiel. Und zwar, das nächste, was ich mir rausgesucht habe, ist Hidden Movement.
Hidden Movement. Gottes Willen.
Also Hidden für versteckt und Movement für Bewegung, also ein bisschen versteckte Bewegung. Da kennst du sicherlich auch das eine oder andere Spiel. Mindestens eins davon haben wir schon zusammen gespielt, aber ich habe tatsächlich relativ wenig kooperative Titel gefunden in der Mechanik. Aber ich beschreibe es einfach erstmal wieder so ein bisschen und dann können wir einfach ein bisschen drüber quatschen. Ja, Hidden Movement ist eine Mechanik, die ja über ein oder mehrere Parteien bewegen sich eben verdeckt. Ja, das heißt, oft siehst du nicht, wo der eine sich hinbewegt. Ja, so ein Klassiker des Hidden Movements, da bewegt man sich jetzt nicht, aber ist so Schiffe versenken zum Beispiel. Ne? Da platzierst du ja deine Schiffe irgendwo und der andere muss versuchen, die irgendwie zu finden und zu treffen. Ja, die Gegenspieler müssen dann Positionen ableiten und ja, Informationen entstehen durch Spuren und Hinweise. Und also was in der Mechanik auf jeden Fall oft so ist, ist, das kann ich aus Erfahrung sagen, es ist oft so eine hohe Spannung durch einen Unsicherheitsfaktor. Also man weiß oft nicht, wann erwischt es mich oder wann erwische ich den anderen. Und ne, also es ist oft so eine Jagd auch gegeneinander. Und weil wir eben auch kurz schon über Social Deduction gesprochen haben, gerade in dem Hidden Movement Umfeld ist es natürlich auch so, dass man ganz viel deduziert. Also man deduziert halt so die Informationen, die einem zugrunde liegen und versucht dadurch quasi abzuleiten, wo sich jemand befindet, um ihn quasi zu bekommen am Ende des Tages. Ja. Und ja, also es gibt da doch einige Spiele, die jetzt gerade auch neu rausgekommen sind. Es gibt auch ältere Spiele. Ja, sagt dir die Mechanik irgendwas oder bist du jetzt wirklich so, boah, nee, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen?
Du siehst in meine leeren Augen, weil ich die ganze Zeit versuche, drüber nachzudenken und ich habe mich gerade wieder in den Kinderspielsektionen wiedergefunden und habe mich gefragt, ob hier Schnapptubi darunter zählt.
Richtig, ja, das ist das einzige Koop-Spiel, was ich jetzt so auf die Schnelle rausgesucht habe, was ich gefunden habe. Genau, ja, vielleicht kannst du es kurz erklären.
Boah, was, das war das mit dem Gespenst, ne? Was, okay, ja, also man ist in einem Schloss und hat verschiedene Räume und bewegt sich durch diese Räume um, aber ist das Hidden Movement?
Nee, also ich, vielleicht schon so wahrscheinlich ein bisschen zu lange her bei dir, ne? Ich habe das ja mit meinem Sohn immer mal wieder noch gespielt. Es ist im Prinzip so, dass man sich in der Box bewegt mit seinen Figuren und dann immer wieder Durchgänge hat oder eben keine Durchgänge. Man ist Maus oder Hase, kann dann eben durch ein Mausenloch durch oder über ein Loch hüpfen und ja, dann ist es im Prinzip so, dass man eine Zaubertür finden muss und wenn man die Zaubertür gefunden hat, dann erscheint halt dieser Hubi, also das Schlossgespenst sozusagen. Und man weiß aber nicht, wo er sich quasi befindet, weil er ja ein Gespenst ist und unsichtbar ist. Und dann gibt's aber lauter Helfer, sage ich mal, auf dem Board, die man dann fragen kann, wo ist er denn eigentlich? Habt ihr ihn gesehen? Und dann geben sie einem quasi Tipps, wo er ist. Und alle paar Runden bewegt er sich dann aber weiter. Und man weiß eigentlich nur, dass er sich quasi angrenzend zu dem Feld, wo er vorher war, sich bewegt hat. Und das ist dieser Hidden Movement Aspekt, dass man quasi nicht weiß, wo das Gespenst ist und man so ein bisschen deduzieren muss und den so ein bisschen einfangen muss dann.
Ich habe es jetzt tatsächlich verwechselt, aber wie hieß denn das andere Spiel, was wir gespielt haben, wo man im Kinderzimmer in einem Schloss beginnt und dann die Küche hat und den Festsaal? Weil damit habe ich es gerade verwechselt.
Wer war's?
Na, guck. Ja. Weil, und da habe ich mich dann plötzlich gefragt, nee, Moment, das ist nicht hidden, weil da ist es relativ offensichtlich, wer wo ist und alles. Okay. Ja. Aber ich glaube, mir ist noch ein kompetitives eingefallen. Und zwar Scotland Yard.
Richtig. Das ist so der Klassiker der Hidden Movement-Spiele, würde ich sagen, ja.
Natürlich.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Also, es ist de facto one versus many. Es gibt einen Verbrecher, der ist auf der Flucht und es gibt Ermittler, die ihn verfolgen. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich bewegen kann: über Auto, Schiff, Metro. Und so weiter. Und es ist lange her, dass ich es gespielt habe. Irgendwie gab es ab und zu mal Momente, wo man sichtbar wurde, glaube ich, oder?
Ja.
Ich glaube, darüber funktioniert das. Und dann wird man wieder unsichtbar und dann versucht man halt in einem Bogen zu entkommen oder eine Bewegung anzudeuten, während man sichtbar ist und dann sich aber in eine andere Richtung zu bewegen und so Geschichten. Und die Verfolger haben halt so eine gewisse Ungewissheit, weil sie nie wissen, was du so benutzt hast oder wie du dich bewegt hast und wo du vielleicht sein könntest und versuchen halt so ein bisschen zu deduzieren, wo du sein könntest und dich einzukreisen.
Ja, hast du eigentlich gut erklärt. Ich denke, das ist so der Klassiker oder der Urvater der Hidden Movement Spiele und ich denke, dass gerade so den älteren Leuten unter uns wird das wahrscheinlich ein Begriff sein, denke ich mal, ne? So dieses Scotland Yard war ja früher schon ein Riesending.
Das hat, glaube ich, jeder von uns, also in meinem Alter hat das, glaube ich, jeder mal gezockt. Also so 90er Jahre war das, glaube ich, ein Riesending. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist.
Gute Frage, ja. Wenn du raten müsstest, was würdest du denken, wann Scotland Yard rausgekommen ist? Ich habe nämlich gerade mal geguckt, weil es mich interessiert hat.
Ich kann mir vorstellen, dass es echt alt ist. Dass es so 80er Jahre, 70er Jahre vielleicht sogar ist.
Ja, 1983.
83, ja. Ist jünger als ich.
Das muss was heißen.
Wie alt es ist.
Gut, dann, ja, vielleicht sprechen wir einfach noch über ein, zwei andere Spiele, die du sicherlich nicht kennst, deswegen klappere ich die jetzt so ein bisschen einfach mal schnell ab. Es gibt noch ein Spiel, was, weiß ich gar nicht, ob das so krass beliebt ist, aber es ist halt eine Computerspielumsetzung, daher kannte ich es zumindest vom Titel her, und zwar ist das Sniper Elite, das ist, also The Board Game. Das ist so ein bisschen auch, einer ist halt der Sniper und der andere muss sich halt irgendwie so ein taktisches Versteck spielen, ne? Der eine muss sich verstecken, der andere ist halt irgendwie der Sniper, so ein One-versus-One-Spiel. Habe ich noch nie gespielt, ist halt so eine Computerspielumsetzung, die, glaube ich, relativ bekannt und beliebt ist. Und das, was so, glaube ich, in den letzten Jahren so mit am beliebtesten geworden ist, und wir haben es, glaube ich, sogar in Essen gesehen letztes Jahr, weil es halt einfach von der Tischpräsenz meiner Meinung nach so ultra krass ist, und zwar ist das Terrorscape. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Nee. Tatsächlich nicht, nee.
Also im Prinzip ist das so ein Ding, was halt von der Tischmechanik lebt, ne? Das ist so ein Ding, wo du zwei Seiten hast und in der Mitte des Boards steht quasi so ein Riesenhaus, so ein 3D-Haus. Und die eine Seite spielt halt auf der einen Seite des Hauses und die andere auf der anderen und man kann sich natürlich nicht sehen, ne? Also man sieht nicht, wo die Parteien sich jeweils hinbewegen. Und das ist dann auch so ein bisschen deduktiv, wie man dann quasi vorgehen muss, um den einen ist halt der Böse, die müssen die anderen fangen und so. Das ist, glaube ich, auch ganz cool, ja.
Okay. Ja, es klingt so ein bisschen wie eine Kombination aus so Scotland Yard und Schnapptubi und so halt mit so einer Barriere dazwischen, mit so ein bisschen diese Schiffe versenken Mechanik, die du am Anfang angesprochen hast. Also ohne es jetzt gespielt zu haben oder zu kennen.
Ja, genau. Also es gibt noch ein anderes Spiel in dem Segment, was ich selbst auch schon gespielt habe. Das ist auch nicht nur ein Hidden-Movement-Spiel, sondern auch noch ein Echtzeitspiel. Da ist es vielleicht eine Mechanik, zu der wir auch irgendwann nochmal kommen. Und zwar ist das Captain Sonar. Hast du davon schon mal gehört?
Auch nicht. Du krebst aber auch heute aus. Das ist ja unfassbar.
Aber das ist wirklich, also das ist relativ bekannt. Jetzt weiß ich natürlich, dass du gerade im kompetitiven Segment nicht so krass unterwegs bist. Das ist halt auch wieder so ein Ding, das kenne ich auch nur, weil ich es halt hier in der anderen Brettspielgruppe mal gespielt habe. Das ist auch, das ist schon ein cooles Ding, muss ich wirklich sagen. Das macht schon Fehls, aber es ist halt ultra hektisch, wie halt die meisten Echtzeitspiele. Und es ist quasi so, jeder spielt quasi ein Schiff und das eine Schiff, oder man muss sich quasi versuchen, gegenseitig zu fangen mit dem Schiff. Und einer spielt quasi den Steuermann, der andere spielt den Übersetzer, der andere malt quasi den Weg nach, den das andere Schiff gegangen ist und so. Also es gibt quasi vier Rollen in deiner Schiffsbesatzung und der eine muss quasi immer lauschen, wie sich das andere Schiff bewegt und das auf dem Board machen und dann noch dem Kapitän sagen, wie er sich bewegen muss. Der andere muss dann die Schritte unseres eigenen Schiffes dokumentieren und so spielt man das quasi als Team und muss halt versuchen, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel quasi, nur so im Schiffssegment. Und das ist schon cool, es macht echt Fehls. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man so ein Spiel sucht. Das ist, glaube ich, so auch 6 bis 8 Spieler. Ich glaube, man kann es auch in 2-3er-Gruppen spielen. Aber prinzipiell ist das was, wo du halt schon einfach auch ein paar mehr Spieler brauchst am Ende.
Ich finde es so lustig, wie du gesagt hast, dass ich nicht so in dem Kompetitiven unterwegs bin. Und wie untertrieben das ist, weil ich glaube, die Leute können sich das gar nicht vorstellen, weil die meisten ja auch beides spielen. Aber wenn wir unseren oder mein jährliches Weihnachtsmassaker außen vor lassen, wo ich hin und wieder mal so Phase 10 und Wizard-Spiel gespielt habe und unseren Last Aurora-Vorfall ignoriere, habe ich mein letztes kompetitives Spiel Ende der 90er gespielt.
Oh, krass.
Das ist halt
kein Skat so. Mehr seitdem.
Ja, Skat ist für mich ja kein Spiel, das habe ich ja gesagt.
Ja, okay.
Nee, Skat habe ich tatsächlich, war so ein Ding während der Arbeit, so in der Mittagspause haben wir das häufiger gespielt, aber also so ein so richtiges Brettspiel war, glaube ich, das letzte war so tatsächlich Hotel oder Spiel des Lebens.
Oh Gott, okay.
Das ist tatsächlich der Fakt.
Ja. Okay. Gut, dann machen wir einen Haken an Hidden Movement, oder?
Ja, okay.
Gut, dann kommen wir doch zur nächsten, die ich vorbereitet habe. Und das ist tatsächlich eine Mechanik, da habe ich nichts Kompetitives gefunden. Ja, wir hatten ja vorhin eins, wo ich nichts Kooperatives gefunden habe. Und hier ist tatsächlich eine Mechanik, zu der ich kein kompetitives Spiel gefunden habe. Aber jede Menge Kooperative. Also ausnahmslos. Und auch viele davon, die du sicherlich auch kennst, zumindest vom Namen her. Und auch einige davon haben wir hier schon rumstehen. Hast du irgendeine Vermutung, was das sein könnte?
Also hast du jetzt Druck aufgebaut und ich muss jetzt auf jeden Fall auch was liefern können.
Okay. Hey, irgendwas musst du auch mal liefern, komm.
Ja. Nee, gib mir mal den Namen, dann gucke ich mal.
Tower oder Castle Defense?
Okay. Oh, wie hieß es? Was wir auch in Essen mitbekommen haben von den Spaniern?
Oh Gott. Jetzt hast du mich erwischt von den Spaniern. Ah ja, du meinst The Last Spell.
The Last Spell wäre eins, was wir auch da stehen haben tatsächlich.
Richtig, ja. Ja, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal zu ein paar anderen Beispielen des Genres. Prinzipiell ist ja Tower und Castle Defense ist für mich immer so ein Genre, wo ich so denke, das ist so ein Ding, das haben wir früher so als Handy-Games immer gehabt, ne? Irgendwie so Fall, Minigames oder so an alten Computern früher, so Dinger, wo du halt irgendwie... Ja, keine Ahnung, du musst halt irgendwie deine Burg oder deine Stadt oder irgendwas halt verteidigen und Gegner greifen halt meistens in irgendwelchen Wellen an. Du hast halt meistens so Zonen oder Kernziele, die halt verteidigt werden müssen und unter anderem, du hast es ja eben Last Bell gesagt, da musst du ja eher so ein Dorf verteidigen und du kannst halt Verteidigung aufbauen, Einheiten positionieren, um halt sicherzustellen, dass du die Wellen an Gegnern, die halt rankommen, so ein bisschen abblockst. Es ist halt meistens so ein eskalierender Schwierigkeitsgrad hinten raus, wird es halt immer schwerer, es kommen immer mehr Gegner, immer stärkere Gegner auf dein Schloss oder auf dein Dorf zu. Und ja, es ist halt so, also meiner Meinung nach, die Mechanik, wo ich wie gesagt nichts Kompetitives gefunden habe, wo halt kooperativ meiner Meinung nach auch super gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich am ehesten sogar noch Solo-Gaming, aber halt auch kooperativ.
Ja.
Kann ich mir auch kaum vorstellen, wie man es kompetitiv machen müsste. Dann müsste man ja einer die Angriffswellen machen und einer die Defense-Wellen. Oder man müsste sich beide... Okay, es gibt bei Handy-Games gibt es die Variante, dass du das kompetitiv spielst, indem dieselben Wellen kommen und du halt gleichzeitig anfängst aufzubauen und auszubauen und dann wer länger durchhält. Also so ein
Highscore-Track, wer halt weiterkommt. Genau.
Da weiß ich nicht, ob da im Brettspiel-Universum irgendeine Umsetzung da ist, aber das wäre so das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte.
Ja, kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass das gut funktionieren würde. Ich glaube, dass das schon so ein klassisches Ding ist im kooperativen Bereich. Und da gibt es ja wirklich auch von wirklich banal bis hin zu super ultra komplex ganz, ganz viele Spiele im Koop-Bereich. Ich habe jetzt mal so 4, 5 Stück vorbereitet. Ich habe ja schon gesagt, einige davon haben wir auch da. Über eins haben wir sogar schon eine Folge gemacht. Da wirst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern. Und zwar eines der Kinderspiele.
Ah, stimmt, das mit den Kobolden da.
Genau, ja. My First Castle Panic, darüber haben wir ja in einer der Kinderspielfolgen schon gesprochen. Das ist ja auch sehr runtergedampft, wo man quasi ja eine Burg einfach nur oder ein Schloss beschützen muss vor so anlaufenden Orks oder Kobolden. Da hat man noch eine Mauer davor und dann spielt man Karten mit Symbolen aus und das ist wirklich ein cooles Ding. Das hat meinem Sohn super gut gefallen. Das kann ich auch nur nochmal empfehlen, falls ihr ein Kinderspiel sucht. Also ab 4 Jahren kann man das locker schon spielen. Das funktioniert aber heute ab und zu spielen wir das noch. Also das ist wirklich ein cooles Ding. Und weil ich das gerade erwähnt habe, da haben wir jetzt ja gerade vom Verlag auch das das Erwachsenenspiel, sage ich mal, bekommen. Das heißt eben Castle Panic, nicht mehr My First Castle Panic. Und da gibt's auch wirklich, ich glaube, 10 Erweiterungspacks schon dazu mit neuen Charakteren, neuen Szenarien und so. Da werden wir ja sicherlich auch mal reingucken. Das klingt wirklich so, als wäre das wirklich ein cooles Spiel für uns.
Ich mag halt auch, also zumindest im kleinen Mobile Gaming oder im alten Brettspiel, in alten Computerspiel-Settings, mag ich halt auch Tower Defense. Da gibt es so ein paar Sachen, wo man brutal mit Tech-Trees arbeiten kann und Entwicklungen. Und wenn sowas als Brettspiel funktionieren kann, wäre ich mega begeistert und hätte richtig Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja eben auch schon The Last Spell erwähnt, da freue ich mich auch richtig drauf, das werden wir auf jeden Fall ja auch mal ausprobieren, wo du ja auch durchaus noch Gebäude upgraden kannst und Einheiten platzieren kannst und so, halt nochmal ein bisschen komplexer. Und wenn man es richtig komplex will, dann, dass man hier auch mal wieder platziert haben, das kenne ich auch nur von Becky, von der Nische, und zwar Planet Apocalypse, das ist glaube ich so eines der komplexesten und krassesten auch Materialschlachten, aber auch wirklich Tower Defense Spielen. Das hat wirklich einen sehr, sehr positiven Leumund, ist allerdings so ein bisschen, ja, was ich so auch gehört habe, ein sehr chaotischer Verlag mit Petersen Games. Die antworten irgendwie nicht auf E-Mails und haben Probleme in der Produktion, in der Lieferung und so. Ich glaube, das ist auch nahezu unmöglich zu bekommen, aber wird auf jeden Fall in der Koop-Szene auf jeden Fall auch sehr, sehr gefeiert.
Okay.
Und ein Spiel, was, da wurden wir jetzt auch schon ein paar Mal drauf angesprochen aus unserer Community, dass wir da mal eine Folge zu machen sollen, das haben wir in Essen auch gesehen, von Elsenier Games.
Nee.
Eieiei, dein Gedächtnis, Lars.
Fate.
Richtig.
Ja?
Genau.
Der alte Kasten, ab und zu funktioniert er noch.
Braucht ein bisschen Zeit. Genau, Fate, Verteidiger von Grimheim. Da wurden wir jetzt schon ein paar Mal drauf angesprochen, wo man eben auch sein Dorf verteidigen muss. So ein bisschen nordisches Thema und so. Da hätte ich auch wirklich mal Bock drauf. Es gibt noch so ein Spiel, was eigentlich eher so ein Solo-Spiel ist, das heißt Dawn of the Zets. Das ist auch sehr beliebt, aber auch eher so ein Solo-Spiel, glaube ich. Super komplex, hat, glaube ich, auch eine Komplexität von fast 4. Und das Letzte, was ich hier noch erwähnen wollen würde, wäre kein Tower- oder Castle-Defense, sondern ein Dungeon-Defense.
Ein Dungeon-Defense. Keep the Heroes out.
Richtig.
Auch da freue ich mich schon sehr drauf. Weil, wie gesagt, an sich bin ich schon vielleicht meines Alters bedingt ein Freund von Tower Defense Mechanik. Also Bock drauf habe ich auf jeden Fall. Und ich dränge ja schon fast so ein bisschen dazu, dass wir das vielleicht mal demnächst auf den Tisch bekommen. Und du hast ja auch Bock drauf.
Absolut.
Ich habe ja schon gesagt, dass ich wahrscheinlich mir demnächst für die Switch mal dieses Spiel runterladen werde und das einfach mal da zocke schon mal. Auch in Vorbereitung auf das Brettspiel, weil die Umsetzung ja wirklich 1:1 sein soll.
Ja, auf jeden Fall.
Und eins haben wir auch noch, und das haben wir auch schon gespielt und eine Folge drüber gemacht. Und jetzt bist du verwirrt und du denkst gar nicht dran, weil es nicht Kern des Spiels ist, aber szenarienbasiert Teil des Szenarios. Max vs. Minions.
Mhm, wollte ich gerade sagen. Stimmt, ja.
Die Verteidigung von der Schule, eines dieser Szenarien davon, ist halt ein Tower-Defense-Szenario. Tatsächlich.
Ja, stimmt. Cool. Gut, dann würde ich sagen, haken wir Tower Defense auch ab. Ist also gerade im kooperativen Bereich wirklich eine Mechanik, die ich noch viel gerne häufiger spielen würde. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht und wird definitiv was sein, was wir dieses Jahr, ja, du hast ja jetzt schon Keep the Heroes oder Helden müssen draußen bleiben gesagt, Last Spell, mal gucken, ob wir das vielleicht auch noch unterkriegen und vielleicht auch das Castle Panic, das ist ja auch ein kleineres Ding. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, so ein paar dieses Jahr mal auf den Tisch zu kriegen.
rennst du bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Habe ich auch Bock drauf.
Sehr gut. Cool, dann wäre meine Empfehlung jetzt noch eine letzte Mechanik, wenn es für dich in Ordnung ist.
Ja, klar. Ja?
Eine noch. Hauen wir noch eine raus. Super. Und zwar die letzte Mechanik, die ich mir rausgesucht habe, und da bin ich mir gar nicht sicher, inwiefern du damit jetzt so viel anfangen kannst, weil es auch, glaube ich, nicht so sehr krass kooperativ, sondern eher wieder kompetitiv ist.
Eieieiei.
Und zwar wäre das Engine Builder.
Okay.
Also ein Engine Builder, quasi eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen kann, einen Maschinenaufbau oder eine, ja, weiß nicht, fällt dir dazu ein besserer deutscher Begriff ein? Ich bin gerade ein bisschen ratlos.
Nee, Mechanik, nee, eigentlich Engine als Mechanik, nee, ich wüsste auch nicht. Aber wir haben schon vom Last Aurora-Vorfall gesprochen.
Mhm. Ja. Ja, also mir fällt auch kein deutscher Begriff für Engine-Builder ein. Also Engine ist ja wirklich so eine Art Maschinerie, sage ich mal, die man versucht aufzubauen, die immer mehr eskaliert. Genau, vielleicht erklär es einfach mal kurz. Es ist wirklich so ein Aufbau eines sich selbst verstärkenden Systems, würde ich es jetzt mal formulieren. Ne? Also es ist wirklich so, man versucht, was aufzubauen, was ganz klein anfängt, und je mehr man spielt, je mehr Runden man spielt, desto größer wird's und desto mehr Synergien erzeugen auch sowas wie Kettenreaktionen. Ja? Wir hatten ja jetzt auch vor kurzem mal über Clue, Roll and Heist gesprochen, in diesem Roll and Ride, wo es immer mal wieder Mechaniken gibt, wo du ja die auch wie so ein Engine quasi aufbaust, ne, so ein paar Mechaniken. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal von Mage Knight gesprochen, wo du auch eben ja wie so ein Engine aufbaust über verschiedene Karten, die du ausspielst. Aber prinzipiell geht es halt wirklich so darum, dass du Synergien erzielst, Kettenreaktionen auslöst und so ein Ding ist, was du halt langfristig versuchst zu planen. Und das ist anfangs meistens noch super schlecht und super schwach und gefühlt dauert es ewig, bis man sich da weiterentwickelt, aber je länger man spielt, desto stärker wird's halt und es belohnt halt Effizienzen und Weitsicht und Planung, die man halt so ein bisschen in dem Segment so ein bisschen vornimmt, ja. Also das ist so ein bisschen, so würde ich es jetzt so ein bisschen erklären. Ich glaube, ich habe im kompetitiven Umfeld schon relativ viele so Spiele gespielt und im kooperativen Umfeld auch schon so ein, zwei. Und genau, vielleicht übergebe ich mal an dich, vielleicht kannst du irgendwas dazu sagen oder bist du komplett ratlos und ich muss jetzt komplett monologisieren?
Ja, nee, nicht monologisieren. Also ich kann mir halt schon was drunter vorstellen. Das Problem ist, mir fallen gerade keine wirklichen Spiele dazu ein. Also ich denke halt, dass es als Teil- oder Hintergrundmechanik in den meisten Computerspielen halt durchaus eine Rolle spielt, wo du halt so immer sich weiter verstärkende Sachen aufbaust. Aber in einem Brettspiel stelle ich es mir gerade oder fällt mir halt gerade nicht so viel ein, ehrlich.
Ja, ich kann dir einfach mal ein paar Sachen nennen, die so zumindest die Elemente mit drin haben und auch das eine oder andere Kooperative, auch über das eine oder andere haben wir sogar auch heute schon gesprochen. Und dann gibt es so einen kleinen Übergang in so eine andere Mechanik, die so ein paar Elemente von diesem Engine-Building so ein bisschen noch verkörpert. Und zwar bei den kompetitiven Spielen habe ich hier jetzt als allererstes mal Terraforming Mars aufgeschrieben. Das ist ja im kompetitiven Umfeld, das müsste bei Boardgame Geek locker auch in den Top 10 sein, gehe ich mal schwer von aus. Super beliebtes Spiel, gibt's ja mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. Und da ist es wirklich so, das habe ich jetzt selbst auch schon gespielt, deswegen kann ich ein bisschen mehr dazu sagen. Da ist es wirklich so, dass du den Mars ja besiedelst und du versuchst quasi mit deiner Fraktion, die du so nach, also du fängst wirklich bei Null an und besiedelst dann den Mars und platzierst halt eine Siedlung. So, die Siedlung gibt dir dann im nächsten Abschnitt zwei Aktionspunkte mehr. Dann kannst du schon zwei Sachen machen. So, und dann, das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, ne? Aber ja, so eskaliert es halt immer mehr und du baust halt wie so eine Art, ja, Maschinerie auf, die, wo immer alles mehr ineinander greift. Und ich finde, das klappt hier schon wirklich sehr gut. Bei Terraforming Mars halt geht's halt wirklich so ein bisschen um so eine Produktionsengine, dass du halt Rohstoffe produzierst, wieder mehr bauen kannst. Du kannst mehr bauen, du kriegst noch mehr Rohstoffe, kannst andere Sachen bauen, die noch mehr geben, Gebäude upgraden und so. Und das klappt bei Terraforming Mars schon wirklich sehr gut. Und das ist zum Beispiel so ein kompetitives Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil du jetzt nicht so krass gegeneinander ins Gesicht spielst. Vielleicht kannst du das auch, nur in der Gruppe, in der ich gespielt habe, war es eben nicht so. Und worauf ich mich ja ganz besonders freue, ist, das hast du wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, aber wurde vor ein paar Monaten, glaube ich, eine Gamefound-Kampagne gelauncht zu einem kooperativen Kampagnenspiel zu Terraforming Mars. Das heißt, glaube ich, The Legacy of Mars, wenn ich es richtig im Kopf habe. von Stronghold Games ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil die Mechaniken haben mir wirklich Spaß gemacht. Jetzt ist natürlich dieses Siegpunkte-Tracking nicht so mein Ding, aber so wie das funktioniert und wie du so nach und nach diese Engine aufbaust, das fand ich schon echt cool.
Terraforming Mars ist so ein Spiel, wo ich sowohl 24 als auch 25 auf der Spiel häufiger mal davor stand und mir es angeguckt habe und gedacht habe, es sieht halt auch ziemlich cool aus, wie die das da spielen. Schade, dass es kompetitiv ist. Also wenn das jetzt als Kooperativgeschichte, call me in, also bin ich dabei.
Ja, da, also das werde ich mir auf jeden Fall auch genauer angucken. Ich glaube, es gibt noch kein Launch-Datum, aber da werden wir ja, vielleicht berichtet man davon ja mal in einer von unseren Crowdfunding-Folgen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, sollten wir auf jeden Fall machen, wenn es soweit ist.
Genau, vielleicht noch einen anderen kompetitiven Titel, der auch relativ bekannt ist, den sicherlich viele in unserer Community auch kennen werden. Das wäre Everdell. Das ist ja auch was finde ich zumindest vom Artwork her, ist das ja wirklich ein Traum, ne? Also von der Table Presence, vom Artwork her, wäre das ein Spiel, was ich mir safe kaufen würde, weil ich finde es wunderschön. Das hat diesen Baum mit diesem 3D und so, das ist schon echt super schön und das spielt sich, glaube ich, auch relativ fluffig runter. Es ist schon ein Kenner- oder Expertenspiel, also schon komplex. Und du hast halt hier auch so Städte- und Gebäudesynergien, die so nach und nach ineinander greifen und so. Da baust du dir halt auch so nach und nach, so ähnlich wie bei Terraforming Mars, eben diese Synergien und diese Kettenreaktionen auf. Das, ja, vom Artwork her holt mich das megamäßig ab.
Habe ich auch, ja, nur von der Optik her, aber auch schon häufiger gesehen, davor gestanden, drüber gestolpert und gedacht, wow, echt traumhaft.
Ja.
Auch so von generelles Artwork-Settings, sieht halt aus, als wenn es für mich gemacht wäre, aber leider ist es das nicht.
Ja, genau. Vielleicht noch so ein, zwei Dinge im kooperativen Bereich, auf die jetzt nicht reine Engine-Builder sind, aber die das so ein Stück weit auch verkörpern. Das ist zum einen auch Spirit Island, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Da baust du dir halt auch so nach und nach über diese Capabilities, über diese Fähigkeiten deiner Geister quasi auch so Energien auf, versuchst auf der Karte Präsenz zu erzeugen, die dann wieder zusätzliche Sachen freischalten und zusätzliche Fähigkeiten geben und so. Das ist halt auch so ein kleiner Engine-Builder oder zumindest so ein Stück weit, den du dir dann nach und nach aufbaust. Und ein Spiel, über das du vorhin auch schon geredet hast, da haben wir auch eine Folge schon drüber gemacht. Das ist jetzt kein klassischer Engine-Builder, aber das ist auch so ein Ding, wo du so nach und nach versuchst, mehr und mehr aufzubauen und dann Synergien und Kettenreaktionen rauszukriegen, mehr Ressourcen kriegen und so, wäre halt Uprising auch.
Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich dachte mir, das ist dann halt auch zwischen Area Control und Engine Building auch ein ganz schmaler Grat, ne?
Richtig, ja. Jo, das waren jetzt so die Spiele, die ich mir da rausgesucht hatte. Ich würde gerne noch auf eine Mechanik zu sprechen kommen, einfach weil sie immer wieder, als ich mich mit den Mechaniken so ein bisschen befasst habe, sind immer wieder mir auch Beispiele ins Auge gesprungen, wo ich dachte, ja, irgendwie baust du dir ja da auch ein Engine auf. Und es ist so ein bisschen so ein feiner Grat zwischen Engine-Building und Programmierspiel. Deswegen würde ich ganz gerne noch über die Programmiermechanik sprechen, einfach weil das gibt so eine ganz feine Linie zwischen einem Engine-Builder und einem Programmierspiel, weil du in einem Programmierspiel ja auch durchaus einen Engine aufbaust, den du danach abspulst.
Aber du baust halt nichts Langfristiges auf. Also
richtig, genau. Ja. Das ist, glaube ich, so der feine Unterschied, dass du bei einem Engine-Builder, dass du da eher über die komplette Partie dir was aufbaust und Synergien entwickelst und bei einem Programmierspiel immer wieder über Runden was programmierst und dann abspulst. So, ne? Und das ist, glaube ich, so der feine Unterschied. Aber deswegen dachte ich, wir sprechen jetzt nicht separat über die Programmiermechanik, sondern ja, klappern das jetzt hier direkt mit ab, weil du hier auch eben, ne, so über Aktionen, die du eben vorab festlegst und so, wird eine Reihenfolge festgelegt. Und prinzipiell ist es ja auch durchaus so, dass bei der Programmiermechanik es auch noch viel krasser ist als beim Engine Building, weil wenn du da einen Fehler machst, dann wirken die halt direkt. Ne? Beim Engine Builder kannst du die vielleicht doch irgendwie ausbügeln. Bei einem Programmierspiel, wenn du da irgendwo einen Fehler reinhaust, dann hast du eigentlich schon fast verloren. Und du hast halt immer so einen Antizipationsfokus, musst immer so das Timing richtig haben und so. Und ja, es ist halt oft mit Chaos verbunden. Ne? Gerade da haben wir ja auch ein paar Beispiele schon drüber gesprochen. Und auch hier ist es oft so, dass so eine Echtzeitkomponente mit reinkommt. Ne? Da hat man ja auch schon das ein oder andere Spiel.
Du hast doch jetzt nur diese Mechanik noch schnell mit reingezaubert. weil du Angst hast, dass die Leute keinen Bock auf eine dritte Folge haben und das eine deiner absoluten Lieblingsmechaniken ist.
Nee, tatsächlich nicht. Weil ich habe, also es war wirklich in der Tat so, dass, okay, dass als ich mich so ein bisschen damit befasst habe, dass dieses Engine und dieses Programmieren sehr ineinander übergehen irgendwie so ein bisschen, ne? Es ist schon sehr ähnlich.
Aber es ist eine deiner Lieblingsmechaniken so in Spielen, oder?
Das ist auf jeden Fall so, ja. Also es gibt im kooperativen Umfeld ja gar nicht so viele Spiele, die sich dieser Mechanik bemächtigen. Aber die Spiele, die es gibt, die finde ich halt auch richtig gut, ja.
Ja. Wenn man überlegt, dass es da nicht so viele gibt, fallen mir auf Anhieb zwei ein und wir haben beide gespielt und es wird, also einer ist schon eine Folge draußen und zum anderen wird es eine Folge geben.
Wenn sie noch nicht draußen ist.
Wenn sie noch nicht draußen ist.
Ja.
Und das ist halt einmal ganz klassisch, Max vs. Minions, klar, da braucht man gar nicht diskutieren. Und das dürfte auch, ich weiß es gar nicht, es ist ja nicht so weit verbreitet, aber ich glaube, vom Leumund her oder so kennen die meisten Leute es, ne? Also durch die Anzahl ist es nicht weit verbreitet.
Also,
aber die Leute kennen es.
Ich würde schon sagen, ja, gerade durch das Riot Games Ding und durch, also es ist natürlich schon auch so, wenn du so mal guckst, so wenn du dir auf YouTube mal so Koop-Spiele, Top-Listen anguckst, dann wirst du in vielen Listen Max vs. Minions relativ weit oben finden, weil es halt schon wirklich sehr, einen sehr positiven Leumund hat und sehr beliebt ist. Von daher, ja, ich glaube schon, dass es viele kennen, viele es halt einfach nicht kriegen, weil es so, ja, schwierig zu kriegen ist einfach auf dem Markt.
Wie wir jetzt erfahren haben, gibt es in Hamburg ein Brettspielcafé, wo es dieses Spiel gibt.
Richtig.
Also wer das unbedingt mal spielen möchte und ja nicht rankommen kann, kommt einfach mal auf unseren Discord und fragt uns, dann können wir euch auch sagen, wo ihr das vielleicht in einem Brettspielcafé finden könnt.
Genau.
Und das zweite Spiel, was wir auch schon hatten und vielleicht eine Folge schon draußen ist oder demnächst rauskommt, ist Space Alert, aber das dürften gar nicht so viele kennen, oder? Das ist gar nicht so verbreitet.
Na, also ich bitte dich, das ist vom
Vlada Fatil. Ja, alle Becky-Freunde kennen es.
Nee. Okay. Becky ist das, nee, im Becky-Spiel ich ist dachte. Das nicht. Nee, das ich ist dachte, eher
dadurch
so.
Dadurch ist es an uns rangekommen.
Nee, das ist an mich rangekommen, weil es von Vlada Fatil ist, dem Macher von okay. Mage Knight und von anderen Spielen, die ich halt gut finde. Und das ist auch auf BGG in den Top 100 oder so von Koop-Spielen ist das sicherlich auch vertreten.
Okay.
Das ist schon sehr beliebt und das ist ja auch schon alt mittlerweile. Also das ist schon über 10 Jahre alt, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen, 2013, 2014, sowas in dem Dreh. Und das ist ja ein Ding, was ich total feiere, weil das einfach diese Programmiermechanik noch mit dieser Echtzeitmechanik verkörpert. Und das ist wirklich viel Chaos. Und aber viel Spaß meiner Meinung nach und da steckt halt auch viel Spiel drin in einem relativ kleinen Karton. Das ist was, ja, wie du sagst, da haben wir eine Folge drüber gemacht und die ist entweder schon draußen oder kommt demnächst raus, hört da auf jeden Fall mal rein, aber das ist so mit Max vs. Minions, glaube ich, so die Urvater der Koop-Programmierspiele oder Engine-Builder, ne, so ein bisschen diese feine Linie zwischen den beiden Mechaniken, die ich wirklich beide extrem gut finde.
Ich habe tatsächlich dieses ganze Programmierding nur durch dich kennengelernt und durch die beiden Spiele.
Ja.
Gibt es da noch weitere? Also ist es, fällt dir noch was ein? Weil die funktionieren ja beide relativ ähnlich. Du hast eine Programmierleiste und du slottest Dinge drauf ein oder Aktionen, / Karten. Fällt dir noch was anderes ein, was vielleicht auch anders funktioniert oder?
Nee, also zumindest nichts, was ich selber auch gespielt hätte. Mir ist jetzt nichts weiter bekannt und schon gar nicht im kooperativen Umfeld kenne ich jetzt auch gar nichts weiter, wo ich sage, hey, da hast du auch so eine gewisse Programmiermechanik mit drin. Also Space Alert und Max vs. Minions sind, glaube ich, so die, ja, die, wo ich es am meisten kenne. Es gibt natürlich noch so, also es gibt jetzt im kompetitiven Bereich natürlich noch so das eine oder andere, so zum Beispiel ist jetzt vor, ich weiß gar nicht, vor 2 oder 3 Jahren, das ist auch super beliebt, glaube ich, ein Spiel rausgekommen, das heißt Heat, also H-E-A-T. Das ist so ein Formel-1-Rennspiel, wo du auch quasi deinen Wagen so ein bisschen programmierst, so mit Schritten und so. Das ist, glaube ich, super beliebt. Und ja, ansonsten gibt es noch Colt Express, das ist, glaube ich, relativ bekannt. Da gibt es, glaube ich, gerade sogar auch eine Gamefund-Kampagne zu dem Spiel. Das ist so mit so einem Zug, wo du so einen Zug ausrauben musst und so. Ist aber auch kompetitiv, aber das programmierst du auch so ein bisschen. Und dann gibt's noch Roborally. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist schon so ein uralt Ding aus den 90ern, was auch sehr bekannt ist, so ein bisschen, wo du so, ja, so ein bisschen vorprogrammierst, so Movements und so mit Karten und so. Das ist relativ bekannt im kompetitiven Umfeld, glaube ich, aber auch so ein Ding von 1994. Also das hat schon einige Jährchen auf dem Buckel.
Der Ansatz ist gut, hätte ich kennen können, kenne ich aber nicht.
Ja, ich dachte, hey, 30 Jahre alt, das musst du doch kennen, aber nee, auch nicht, okay. Nee,
tatsächlich nicht.
Gut, dann machen wir auch einen Haken an Engine Builder und Programmieren.
Ja, cool. Dann würde ich auch sagen, wir haben jetzt, ja, weiß nicht, eine Stunde, 15 Minuten, ein bisschen drüber. Reicht erstmal, oder?
Ja.
Und wenn ihr noch mehr davon wollt, ich glaube, Kai hat noch ein bisschen was im Köcher.
Das ist so.
Wenn euch das gefällt, wenn ihr da uns gerne dabei zuhört, wie wir uns über so Mechaniken unterhalten, ehrlich gesagt, wie Kai mir davon erzählt und ich ab und zu ein paar Sachen einwerfe, wenn mir was einfällt und dann ganz stolz sagen kann, oh, da weiß ich jetzt was, dann ja, gebt uns dazu Rückmeldung und ja, folgt uns, liked uns, gebt uns, schreibt eine Rezension, das kostet euch nichts. Uns hilft es, gebt uns ein paar Sterne auf den verschiedensten Portalen und sagt uns, wie ihr das findet. Vielleicht mögt ihr es auch nicht, dann schreibt uns das auch. Wir müssen nicht zum Selbstzweck was machen. Wenn es keiner hören möchte, dann ja, gebt uns einfach Bescheid und dann lassen wir das halt. Und damit würde ich dann an dich übergeben. Und vergesst nicht, kommt auf unseren Discord für das Gewinnspiel, was wir angesprochen haben vorhin, für alle, die durchgehört haben.
Ich bin mir ja jetzt schon sicher, dass die Leute erst die Folge hören, wenn sie auf unserem Discord dann das Gewinnspiel sehen. Zumindest die schon bei uns auf dem Discord sehen, weil die sich sagen, ja, Mechaniken kenne ich doch eh schon alle, langweilt mich. Von daher bin ich mal wirklich gespannt, wie viele dann am Gewinnspiel auch teilnehmen. Also das Beacon Patrol ist wirklich ein cooles Ding. Ich habe das auch schon, der Dominik von Neon Hope hat uns ja netterweise auch zwei Keys für uns auch noch gegeben. Deswegen haben wir es ja beide auch schon auf dem Computer gespielt. Ich habe es jetzt selbst auch schon als Brettspiel mal ausgepackt und schon mal so ein bisschen solo, so ein bisschen durch die Regeln mich reingefuchst. Das ist schon ein cooles Ding. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal anzugucken. Von daher, ja, wie Lars gesagt hat, kommt auf unseren Discord, nehmt am Gewinnspiel teil, tauscht euch mit uns zu den Mechaniken aus. Vielleicht habt ihr auch Bock, dass wir noch so ein paar Mechaniken besprechen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Dann nennt die uns gerne. Dann besprechen wir die gerne in einer weiteren Folge in der Serie. Und von daher würde ich sagen, machen wir jetzt einen Haken an die Folge und freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao.